Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Gabi Wuttke.
Guten Abend. Warum wird Tschaikowskis Lieblingsoper Die Zauberin so selten gespielt? Was sagt der Intendant des Hamburger Thalia Theaters zu ukrainischem Protest gegen sein Haus? Und worauf schaut das Münchner Volkstheater bei Dostojewskis Die Brüder Karamassow? Themen heute in der Stunde, bevor die Träume kommen. Liebe, Politik und Religion, darum kreist Peter Tschaikowskis siebte Oper Die Zauberin, die allerdings nur sehr selten gespielt wird. Inszeniert von Wassily Bachertow, der 1983 in Moskau geboren wurde, hatte sie heute in Frankfurt am Opernhaus des Jahres 2022 Premiere. Die Litauerin Astmi Grigorian als Nastassja in Peter Tschaikowskis Die Zauberin. Die Geschichte einer, naja, sagen wir, Kneipenwirtin, die das offene Wort liebt, von einem Popen wegen Hexerei angeklagt und von der fürstlichen Mutter ihres Geliebten vergiftet wird. Natascha Pflaumbaum war bei der Premiere in der Frankfurter Oper. Geht das Bühnenbild zurück ins 19. Jahrhundert?
Sie meinen wegen Peter Tschaikowski?
So ist es.
Die Geschichte spielt eigentlich im 15. Jahrhundert, aber auf der Bühne sieht man komplett das Hier und Heute, also 21. Jahrhundert. Es gibt zwei Spielorte, einmal ein Gasthaus, in diesem Fall ist es ein moderner Club, so im Betonbunkerstil. Und dann gibt es den Palast des Fürsten und da könnte man vielleicht denken, das sei 19. Jahrhundert, aber ich glaube, das ist eher so ein Oligarchenschick mit Säulen, viel Gold und Schnickschnack im Neo- oder Retro-Stil des 19. Jahrhunderts. Also eigentlich sind wir im Hier und Jetzt.
In dem Stoff um die Freiheit auch des Wortes steckt ja einiges, was auch zum Hier und Jetzt gehört. Man könnte es auf das heutige Russland übertragen. Andererseits steht eine Frau im Mittelpunkt. Also was macht Bachertow mit dem Original?
Die Geschichte ist eigentlich einfach erzählt. Im Zentrum steht Nastassja, genannt Kuma, und sie ist eben die Clubbesitzerin. Und dieser Club ist was ganz Besonderes. Das ist quasi das Becken für all jene, die ausgegrenzt sind aus der Gesellschaft. Hier auf der Bühne in Frankfurt könnte man sagen, ist es eine queere Community oder vielleicht auch eine genderfluide Community. Das kann man jedenfalls so sehen. Also Frauen, Männer, man kann es nicht genau unterscheiden. Alle sehr, sehr edel in Schwarz-Weiß gekleidet. Aber es kommen eben auch Leute aus dem Wald herein. Traditionelle Dorfbewohner, der Club liegt in einem Wald. Aber diese Kuma ist eben diese Clubbesitzerin. Und in diesem Club, das ist wie so eine kleine Bubble, in der ist alles möglich. Da gibt es Freiheit, da kann jeder reden, wie er will. Und da kann sich anscheinend auch jeder benehmen, wie er will. Und dieser emanzipatorische Aspekt, der ist im Prinzip das, was die ganze Geschichte durchzieht. Dass da eine Frau die Leute empowert, so zu sein, wie sie sind. So würde man das heute beschreiben. Ich glaube, Tschaikowski hat natürlich da ein Gasthaus gesehen, in dem die Leute irgendwas machen können. Aber mich hat das total an das Colorado Springs Attentat, ehrlich gesagt, erinnert, wo dann einer der Zeugen dort sagte, ja, das ist der Ort, in dem wir so sein können, wie wir wollen. Und so ist, glaube ich, auch dieser Club inszeniert. Und die Geschichte ist im Prinzip wie so eine Parallelgeschichte inszeniert. Auf der einen Seite sehen wir den Fürstenpalast und auf der anderen Seite immer wieder diesen Club. Und es konturiert sich dann sehr, sehr stark heraus, dass das zwei unterschiedliche Welten sind. Dieser Club ist suspekt, deswegen wird Kuma auch als Zauberin bezeichnet. Aber im Prinzip ist sie das nicht. Sie wird eben auch nur ausgegrenzt. Und dann macht sich der Fürst an sie ran, sie will aber eigentlich den Sohn haben. Also und dann führt im Prinzip dieses politisch-emanzipatorische, es ist eine Spitzelgeschichte, der Pope kommt und sagt, so kann das hier nicht weitergehen. Und diese Spitzelgeschichte, die zwischen Kirche und Politik changiert, die endet am Ende in diesem Familiendrama, weil der Fürst unbedingt so eine Dreiecksgeschichte entspannen will zwischen sich, seiner Frau und der Kuma. Das ist wirklich interessant inszeniert, weil das Storytelling ist wie in einem Film und da sind ganz neue Sachen passiert. Manchmal sind die Szenen so schnell, dass die Musik weitergeht, aber der Vorhang einfach runtergeht. Manchmal haben die Leute sogar geklatscht, weil sie dachten, die Szene ist zu Ende. Aber das ist im Prinzip einer Schwarzblende inszeniert worden. Und also es sind, also die Geschichte, es geht ja über 4 Stunden und man kann sich nicht vorstellen, wie so eine einfach von mir jetzt wiedergegebene Geschichte 4 Stunden dauern kann, kann sie, wenn man sie en Detail ausbuchstabiert, zum Beispiel, wenn ein Schäferhund, ein echter Schäferhund auf die Bühne kommt, wenn diese Russin so im neureichen Stil Yoga macht und dabei parallel Prosecco trinkt. Also es wird unfassbar viele Anspielungen gemacht auf das Hier und Jetzt, natürlich kitschig, natürlich klischeehaft, auch sehr prototypisch auch so, dass man sagen würde, uiuiui, ist das überhaupt erlaubt? Also, aber vom Storytelling ist man eigentlich hier und man fühlt sich komplett erinnert an ja Ausgrenzung von Künstlerinnen im Iran gerade oder eben auch die Situation in Russland.
Pult, Orchester, Sängerinnen und Sänger, haben die da mithalten können?
Ja, das ist natürlich eine große Geschichte und Claudia Mahtke als die Fürstin, Asmik Grigorian und Jan McNeil sind im Prinzip die drei, die das Ganze tragen, obwohl die Besetzung insgesamt gut ist. Aber die ziehen groß auf, die sind in den Duetten, verschmelzen die miteinander, sie werden hin und her gejagt vom Regisseur und können in jeder Lage, ob tot oder lebendig, sie sterben ja am Ende und sind irgendwie in der Hysterie nur halbtot. Sie singen auf dem Kopf, sie singen im Liegen, sie singen wahnsinnig. Also es ist vor allem auch eine große Musik, weil jeder Akt eine eigene Klangsprache hat und besonders zum Schluss, wo alle umkommen und so viele Tode kulminieren und am Ende dann auch noch in einer Hysterie diese Tode usurpiert werden, ist das ein Riesenklanggewitter, was überhaupt das Orchester super leistet, aber die Sängerinnen und Sänger erst recht.
Jetzt verstehe ich nicht, warum wird diese Oper so selten aufgeführt?
Ich weiß nicht. Ich glaube, es liegt daran, dass man denkt, ach, das ist eine historische Geschichte mit so einer komischen Zauberin, die am Ende ein Familiendrama auslöst. Wenn man das aber wie hier versteht, dass es eine Emanzipationsgeschichte ist, die Kirche und Politik in Unwucht bringt, dann ist das jetzt zu diesen Zeiten ein Thema, weil diese Geschichte ein Thema aufbringt, was eben jetzt angespielt wird. In dieser historischen komische Zauberin-Fassung, da bringt das nichts. Außerdem wird sehr, sehr lange am Ende diese Dreiecks Geschichte ausbuchstabiert, sodass der politische Impetus eigentlich gar nicht so stark ist. Am Ende steht eben dieses Familiendrama im Mittelpunkt. Wenn man dieses ein bisschen verlagert und stärker den Emanzipationsaspekt hervorhebt, dann ist es absolut eine kanonwürdige Oper.
Eine begeisterte Natascha Pflaumbaum nach der Premiere von Tschaikowskis Die Zauberin an der Frankfurter Oper. Die nächsten Vorstellungen sind am 11. und 14. Dezember. Der gebürtige Ukrainer Nikolai Gogol, Klassiker der russischen Literatur, hatte ukrainische Sagen zur Erzählung verarbeitet. Fazit hat gestern berichtet, was vor der Premiere von Kirill Serebrennikows Inszenierung des Wisch vor dem Hamburger Thalia Theater zu hören war. Ein direkter verbaler Angriff auf das Haus.
Wir fragen uns immer noch, warum die Aneignung von ukrainischer Kultur immer noch nicht gestoppt wurde. Immer noch sind mehrere Menschen, die unterbreiten, die russische Kultur nicht verstehen, dass es auch die Verbreitung von russischer Propaganda ist.
unsachlich fand das gestern unser Theaterkritiker Michael Lages und peinlich dazu. Was sagt heute Joachim Lux, der Intendant des Hamburger Thalia Theaters, zu diesem ukrainischen Protest? Schönen guten Abend, Herr Lux.
Guten Abend.
War das seit Beginn des Kriegs in der Ukraine das erste Mal, dass Ihr Haus mit solchen Protesten konfrontiert wurde? Kennen Sie die Menschen?
Nein, wir kennen die Menschen nicht. Es war das erste Mal. Allerdings gab es ganz zu Anfang auch schon sogenannte besorgte Menschen, als wir den Schwarzen Mönch gespielt haben. Aber wir sind von Demonstrationen und Shitstorms bisher bewahrt geblieben.
Und die ukrainische Vertretung in Deutschland, wie sieht's da aus?
Naja, wir haben ja alle unsere Erfahrungen mit dem vormaligen ukrainischen Botschafter Melnik gemacht, wo ich ganz persönlich schon das Gefühl hatte, dass sein Agieren Grenzen berührt hat, also wo die Stimmung möglicherweise auch gegen die Ukraine hätte kippen können, um es zurückhaltend auszudrücken. Und die Erfahrung mit den ukrainischen Konsuln ist schon die, dass die Bereitschaft, aus meiner Sicht einfacheren Wahrheiten zu folgen, die da heißen, jeder russische Bürger, jeder russische Künstler, der sich hier äußert, gehört in den gleichen großen Topf der Russen, gleich Putin, gleich gehört verboten. Diese Bereitschaft ist relativ hoch ausgeprägt.
Das nenne ich jetzt mal eine diplomatische Formulierung. In welche Schublade stecken Sie die Kritik gestern? Richtete sie sich an den der russischen Propaganda ja nun wirklich unverdächtigen Kirill Serebrennikow? Oder ist das ein Beispiel, wie Protest wegen angeblicher kultureller Aneignung funktioniert?
Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Deutschen waren die Nationalsozialisten oder Faschisten, je nachdem, welches Wort man lieber mag. Und in Europa haben wir die Welt mit Mord und Totschlag und Völkermord überzogen. Und dass im Anschluss viele Völker, dass die Franzosen, die Briten oder auch dann in dem neu gegründeten Staat Israel, dass die allergisch auf die deutsche Sprache, die sie nur im Gewaltzusammenhang kannten, reagieren zunächst mal und nicht differenzieren können, das kann ich menschlich verstehen. Politisch ist das unerträglich, weil auch um im Bild zu bleiben, es gab auch damals ein Nazi-Deutschland und es gab ein anderes und ein besseres Deutschland. Und das wurde im Ausland sehr wohl zur Kenntnis genommen, also wenn Sie an Thomas Mann im Exil oder Ähnliches denken. Und ich glaube, dass die Ukrainer sich diese Bereitschaft zu differenzieren erst noch erarbeiten müssen.
Erwähnenswert mit Blick auf die ja inzwischen 24 Stunden zurückliegende Premiere der Inszenierung von Kirill Serebrennikow. Der Protest geschah ja in Unkenntnis, was Serebrennikow macht. Er erzählt, das wissen wir inzwischen, von der Grausamkeit eines jeden Krieges. Hat sich innerhalb der letzten Stunden von ukrainischer Seite deshalb jemand bei Ihnen gemeldet, um die Kritik zu versachlichen, die vorher ausgesprochen wurde, oder schweigt da still der See?
Also nee, schweigen tut der See nicht, sondern es gibt in Social Media, das was es vorher auch schon gab, die wildesten Thesen und auch Beschimpfungen und übrigens auch Bedrohungen.
Welcher Art?
Naja, also man muss ja wissen, dass das ein Abend ist, der versucht ja eigentlich das Gegenteil von dem, was jetzt da manche lostreten wollen. Die Idee des Abends ist eigentlich, Kunst als eine Utopie des menschlichen Miteinanders zu zeigen. Also das heißt, auch wenn Krieg herrscht und auch wenn das ein Abend über Krieg ist, ist es dennoch so, dass dort deutsche, russische und ukrainische Künstler zusammenarbeiten. Und das genau wird von, man muss tatsächlich sagen, von manchen von der ukrainischen Seite als absolut verwerflich abgelehnt.
Ayad Akhtar, der Präsident des US-PEN, hat in Deutschland gerade in einer viel beachteten Rede gesagt, viele Künstlerinnen und Schauspieler in Amerika hätten Angst, Projekte zu machen, die nicht um die eigene Identität kreisten. Wo stehen Sie, wo steht das Thalia-Theater?
Ja, das ist jetzt die berühmte Identitätsdebatte. Die gibt es ja sowohl von rechts wie auch von links.
Also es geht im Prinzip um die kulturelle Aneignungsdebatte, mit der wir angefangen haben.
Genau, also die kulturelle Cultural Appropriation. Ja, ich habe damit ehrlich gesagt Mühe, weil Theater besteht aus Spiel und Verwandlung. Das heißt, ein Mann kann eine Frau spielen, eine Frau kann einen Mann spielen, ein Ukrainer kann einen Amerikaner spielen und ein Amerikaner kann einen Russen spielen. Und das kann man ja noch weiterdenken. Man kann ja sagen, hier ist es jetzt ein Stoff von Gogol, der darf nur von Menschen gespielt werden, die die gleiche kulturelle Identität haben wie Gogol, was dann wieder sehr kompliziert wird, weil Gogol zwar tatsächlich Ukraine stämmig ist oder daher stammt, was wir heute als Ukraine bezeichnen würden. Er war aber trotzdem russischer Staatsbürger. Also ich glaube, da kommt man nicht weiter. Aber es sind natürlich Machtkämpfe um Bilder, um Selbstbilder, um wie möchte ich, dass über mich erzählt wird. Aber das rein Identitäre führt da nicht weiter. Also Effi Briest von dem Autor Theodor Mendig Fontane muss bitte erlaubt bleiben.
Herr Lux, wie steht es im Jahr 2023 um die Kunst, Freiheit und die Fettnäpfe in Deutschland? Was prognostizieren Sie?
Ja, ich finde, es gibt eine gefährliche Tendenz, wo von verschiedensten Seiten und verschiedensten Interessen, verschiedensten Minderheiten oft, also ich bin sehr für Minderheitenschutz, kann ich auch sagen, aber wo versucht wird, mit Einzelmeinungen so massiv Druck zu machen, auch über Social Media, bis diejenigen, die sich verletzt fühlen, ohne öffentliche Debatte erreichen, dass die Kultur und die Vielfalt der kulturellen Äußerungen sich zurückzieht. Mir kommt das Wort Zensur tatsächlich in den Sinn, in einem anderen Gewand.
Joachim Lux, der Intendant des Thalia Theaters in Hamburg, nach dem ukrainischen Protest gegen die Aufführung eines ukrainischen Stoffes, bearbeitet von Nikolai Gogol und inszeniert von Kirill Serebrennikov. Herr Lux, ich danke Ihnen. Einen guten Abend.
Gerne. Ja, danke Ihnen auch.
Made in Germany. Dieses Traditionslabel wackelt, denn es fehlt an hunderttausenden Fachkräften. Nachdem Deutschland sich sehr spät dazu bekannt hat, ein Einwanderungsland zu sein, will die Ampelkoalition die Bürokratie entschlacken. Eine Entscheidung, die das Goethe-Institut begrüßt. Ich habe mit seinem Generalsekretär Johannes Ebert gesprochen. Schönen guten Abend.
Guten Abend, Frau Wuttke.
Rechnen Sie mit einem Ansturm auf die 158 Goethe-Institute in 98 Ländern, wenn der Kabinettsbeschluss zum Gesetz geworden ist?
Deutschland braucht jährlich etwa 400.000 Fachkräfte aus dem Ausland. Und das ist eine sehr hohe Zahl, die wir derzeit noch nicht erreichen. Man muss aber sagen, dass nicht alle Länder, in denen Goethe-Institute sind, Schwerpunktländer sind der Fachkräftezuwanderung. Da gehören zum Beispiel die arabischen Länder zum Teil dazu. Da gehören Indien, die Philippinen, Indonesien dazu. Also es trifft nicht alle unsere Institute. Und wir hoffen natürlich, dass sich mehr Menschen in die Kurse einschreiben und sich auf Deutschland vorbereiten. Aber das Eckpunktepapier der Bundesregierung sagt ja, dass es an ganz vielen Schrauben jetzt gedreht werden muss. Und die Sprachkurse und die Vorbereitung auf Deutschland nur eines der wesentlichen Themen sind, die man jetzt angehen muss.
Und an welchen Schrauben dreht diesbezüglich jetzt das Goethe-Institut?
Das Goethe-Institut hat zwei Aufgaben und es ist eigentlich unsere Aufgabe schon seit jeher, nämlich Menschen auf Deutschland vorbereiten, die nach Deutschland kommen wollen. Das sind quasi zwei Linien, die wir da verfolgen. Das eine ist natürlich der Sprachunterricht. Das zweite, sehr wichtig, ist es, Menschen auf Deutschland vorzubereiten. Es ist ja nicht so, dass Menschen automatisch nach Deutschland kommen wollen. Es gibt im Fachkräftebereich eine sehr große Konkurrenz. Viele Menschen gehen lieber in die angelsächsischen Länder. Das hat mit der Sprache zu tun. Das hat mit der Willkommenskultur zu tun, die wir vielleicht in Deutschland noch verbessern müssen. Das hat auch damit zu tun, dass man oft wenig über Deutschland weiß. Und da ist natürlich das Goethe-Institut und andere Akteure gefordert, gerade und gezielt Fachkräfte zu informieren und mit sogenannten Vorintegrationsmaßnahmen auf Deutschland vorzubereiten.
Vielleicht können Sie uns noch sagen, was qualifizierte Arbeitskräfte angeht. Wo gibt es denn Lücken in der Aufstellung der Goethe-Institute?
Also ich denke, dass wir in den Ländern, wo es im Moment drauf ankommt, Deutsch zu vermitteln, mit unseren Kursen präsent sind. Ich glaube, man muss dieses Thema noch ein bisschen langfristiger denken. Man muss beispielsweise, und das steht auch in dem Eckpunktepapier der Bundesregierung drin, auch über Deutsch an Schulen oder Ausbildungsplätze nachdenken. Was wir im Moment in einzelnen Ländern erleben, ist, dass es einen Mangel an Deutschlehrkräften gibt, um überhaupt Schülerinnen und Schüler mit Deutsch zu unterrichten, sodass sie ihr Interesse auf Deutschland richten können. Ich glaube, hier muss man noch ein bisschen nacharbeiten und auch investieren. Aber ich denke, insgesamt sind wir da ganz gut aufgestellt mit diesen Programmen der Vorintegration und der sprachlichen Vorbereitung.
Es hat ja für große Schlagzeilen gesorgt, dass die Bundesregierung eigentlich das Geld für die Goethe-Institute im kommenden Jahr kürzen wollte. Dies ist nicht der Fall. Aber sind die Goethe-Institute für diese neue Zuwanderungspolitik finanziell in der Zukunft gut genug aufgestellt? Gerade wenn Sie auch sagen, es fehlt an Lehrern und Lehrerinnen.
Die Fachkräftezuwanderung, die Begleitung der Fachkräftezuwanderung ist für das Goethe-Institut kein neues Feld. Wir haben in unseren Sprachkursen natürlich immer wieder Fachkräfte, die nach Deutschland kommen wollen, gehabt.
Aber wir brauchen ja jetzt Hunderttausende, wie Sie auch gesagt haben.
Genau. Ich denke, dass die Bundesregierung insgesamt überlegen muss, wie sie diese Maßnahmen finanziell fördert. Wir sind im Moment insofern gut aufgestellt, als wir zwei Projekte beim Asyl- und Migrationsfonds der EU beantragen. Da geht es wiederum um Vorintegration, um Vorbereitung auf Deutschland. Und ich hoffe, dass wir mit diesen Geldern, wenn wir diese Anträge erfolgreich bewältigen, dass wir da relativ viel leisten können, weil wir da sehr viele Menschen ansprechen können. Wir haben ein ähnliches Programm gemacht zur Vorintegration, wo wir jährlich etwa 15.000 Leute ansprechen, die nach Deutschland kommen wollen. Und das ist eine ganz gute Zahl. Und wir sind ja nicht die einzigen Akteure, sondern es kommt wirklich darauf an, dass alle, die Bundesagentur für Arbeit, das Goethe-Institut, die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, die Handelskammern, eng zusammenarbeiten. Das tun wir schon. Aber ich glaube, das ist für uns alle eine Herausforderung, die uns in den nächsten Jahren noch stärker beschäftigen wird.
Wo und wie das Goethe-Institut arbeiten kann, ist ja immer abhängig vom außenpolitischen Kurs der jeweiligen Bundesregierung. An der geopolitischen Ausrichtung des Goethe-Instituts unter Führung der Ampelkoalition wird ja, habe ich gelesen, gearbeitet. Steht die strategische Zuwanderungspolitik dabei auch mit auf der Agenda?
Ja, das ist ein wichtiges Thema für die Bundesregierung und das Auswärtige Amt. Wir sind in der Tat im Moment in Gesprächen, wie man in Zeiten, wo vielleicht Mittel knapper werden, noch stärker Prioritäten setzen kann, sowohl regional als auch inhaltlich. Und die Fachkräftezuwanderung ist für das Auswärtige Amt und auch für das Goethe-Institut da ein wichtiges Thema.
Fürchten Sie, dass womöglich im nächsten Sommer angesichts gerade eben dieser neuen Zuwanderungspolitik, also dieser verstärkten Zuwanderungspolitik, die Schließung europäischer Goethe-Institutsstandorte anstehen könnte?
Das ist noch zu früh zu sagen und darüber zu sprechen. Im Moment diskutieren wir ganz grundsätzlich, was sind die globalen Herausforderungen für Deutschland? Wie stellt sich die Außenpolitik auf? Und in diesem Rahmen muss man natürlich über Schwerpunkte diskutieren. Da sind wir aber noch nicht so weit, da sind wir mittendrin. Und ich glaube, das ist ein sehr spannender und wichtiger Prozess, dass man immer wieder justiert, wo man kulturpolitische Schwerpunkte setzen muss. Da gibt es ja sehr viele Themen. Die Frage der, wie arbeitet man in illiberalen Kontexten? Ich glaube, Europa bleibt weiterhin für uns alle ein sehr wichtiges Thema. Aber auch die Frage der Kooperation mit USA, also das transatlantische Verhältnis. Ich denke, es ist gerade eine sehr spannende Zeit mit sehr vielen internationalen Herausforderungen. Und sich hier richtig und präzise aufzustellen, das ist die Aufgabe der nächsten Monate, die wir gemeinsam mit dem Auswärtigen Amt besprechen und vorantreiben.
Sagt Johannes Ebert, Generalsekretär des Goethe-Instituts. Ich danke für Ihre Zeit. Schönen Abend.
Vielen Dank, Frau Wuttke.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Mit Thomas Jedicke.
Die Berliner Senatskulturverwaltung dringt auf Veränderungen bei der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Dazu erhöhte Kultursenator Lederer den Druck auf den Stiftungsrat, der sich morgen unter dem Vorsitz von Kulturstaatsministerin Claudia Roth trifft. Demnach verlangt der linken Politiker ein klares Bekenntnis zur Reform, vor allem zur Stärkung der Eigenständigkeit der Einrichtungen. Das sagte Lederers Sprecher Bartsch dem evangelischen Pressedienst. Die Museen, Bibliotheken, Archive und Forschungseinrichtungen der Stiftung Preußischer Kulturbesitz seien vor allem für das Publikum da. Deshalb müsse die Stiftung agiler und weniger bürokratisch werden. Die ehemalige Kulturstaatsministerin Grütters hatte vor anderthalb Jahren eine Reform der Stiftung auf den Weg gebracht. Die Mitbegründerin der russischen Menschenrechtsorganisation Memorial, Scherbakowa, hat den diesjährigen Marion-Dönhoff-Preis für internationale Verständigung und Versöhnung erhalten. Die mit 20.000 Euro dotierte Auszeichnung ist nach der verstorbenen früheren Zeitherausgeberin Marion Gräfin Dönhoff benannt. Andreas Gärtner.
Am kommenden Wochenende bekommt Irina Scherbakowa den Friedensnobelpreis überreicht. Heute also schon den Marion-Dönhoff-Preis. Das alles vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges. An die 73-jährige Menschenrechtlerin gerichtet, sagt Bundeskanzler Olaf Scholz in seiner Laudatio deshalb auch, ein anderes, besseres, helleres Russland sei möglich. Die Organisation Memorial hatte mehr als 30 Jahre lang versucht, vor allem Verbrechen der Stalinzeit aufzuklären, bis zu ihrem Verbot vor einem Jahr. Der Dönhoff-Förderpreis geht an die Tafeln Deutschland und ihre 60.000 ehrenamtlichen Helfer.
Der FDP-Politiker Baum hat die Pläne seiner Partei für eine Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks kritisiert. Der frühere Bundesinnenminister und amtierende Rundfunkrat des WDR sagte dem Kölner Stadtanzeiger, die Vorschläge hätten eine nicht durchdachte Radikalität, die an verfassungsrechtliche Grenzen stoße. Die FDP mache es sich zu einfach. Die FDP-Bundestagsfraktion hatte sich in einem Positionspapier für eine Verschlankung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ausgesprochen, mit dem Ziel, die Rundfunkbeiträge zu senken. Gefordert werden unter anderem eine Fusion von Sendern, Gehaltsobergrenzen für Spitzenverdiener, ein Verzicht auf Werbung und Sponsoring und die Ausdünnung des Unterhaltungsangebots. Baum sagte, Unterhaltung sei nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts ausdrücklich Teil des Rundfunkstaatsauftrags. Der österreichische Schauspieler Karl Merkatz ist im Alter von 92 Jahren gestorben. Das berichtet die Deutsche Presseagentur. Merkatz war im Laufe seiner Karriere in mehr als 250 Film- und Fernsehproduktionen zu sehen. Für seine Rolle in der Filmreihe Der Bockerer erhielt er den Deutschen Filmpreis.
Die Spielpläne in Deutschland zeigen, russische Musik- und Literaturklassiker haben in Deutschland gerade Konjunktur. Im letzten Roman von Fjodor Dostojewski geht es um einen Vater und seine Söhne. Den sprunghaften Dimitri, den vernünftigen Iwan, den Novizen Alexei, den vom Vater nicht anerkannten Pavel Smerdjakow und den Vater Mord. Die Brüder Karamassow hatten heute am Münchner Volkstheater in der Regie des Intendanten Christian Stückel Premiere und Christoph Leibold war dabei. 1000 Seiten hat der Roman und viele, viele Nebenstränge. Wie hat Stückel das aufbereitet?
Ich glaube sogar in manchen Ausgaben 1200 Seiten. Er hat es verdichtet, radikal verdichtet, muss man sagen, auf ungefähr 2,25 Stunden reine Spielzeit. Also alles an Nebenhandlungen weg. Damit musste raus. Selbst die berühmte Legende vom Großinquisitor kommt nicht vor. Also Stückel fokussiert wirklich auf die Familienkonstellation. Eben der alte Vater Karamasow und seine drei Söhne, Dimitri, Iwan, Aljoscha, die ja alle mehr oder weniger den Vater hassen. Aljoscha nicht so, der verkörpert ja das nächsten liebende russisch-orthodoxe Christentum, aber die beiden anderen, da geht es um Frauengeschichten, da geht es um Finanzielles, um das Erbe. Und dann ist da eben noch der Smerdjakow, der uneheliche Sohn, der ja am Schluss, zumindest im Roman, den Vater ermorden wird, angestiftet aber von Iwans Gedankenwelt, der so der Agnostiker ist. Wobei Stücke eben auch dieser Krimi nicht so richtig interessiert, sondern ihn interessiert eigentlich das Aufeinandertreffen von Weltanschauungen verschiedenen, die so von den Söhnen verkörpert werden. Hier mal stellvertretend ein Disput. Der Vater im Gespräch mit dem Sohn Aljoscha, der Mönch ist, und Iwan, dem Agnostiker.
Nein, es gibt keinen Gott.
Aljoscha, gibt es einen Gott?
Ja, es gibt einen Gott.
Und gibt es Unsterblichkeit? Iwan, irgendeinen?
Nein, es gibt keine Unsterblichkeit.
Gar keine?
Gar keine.
Das heißt, da ist dann irgendwann ein völliges Nichts. Aber wer macht sich dann über den Menschen so lustig? Iwan, wer macht sich dann über den Menschen so lustig?
Wahrscheinlich der Teufel.
Ach, den gibt's also.
Nein, den gibt es auch nicht.
Ach, Scherz, zum Teufel.
Also die zentrale Frage des Romans interessiert Stückel eben, was bedeutet diese Abschaffung Gottes für die Welt oder wie es im Roman eben auch mal heißt, wenn Gott nicht existiert, ist dann alles erlaubt?
Die Bühne von Stefan Hagenayer, wie ist denn die dazu aufbereitet?
Ja, das Publikum sitzt auf vier Seiten rund um ein gewelltes Podest, ein schwarzes Podest und diese Wellen, ich nehme es mal sinnbildlich so für die Verwerfungen in der Welt. Die drei Brüder, die Hagenayer ist auch für die Kostüme zuständig, treten auf langmähnig in so kuttenartigen Mänteln oder Jacken, schwere Stiefel, schwere Ketten, die schauen aus wie so eine Rockband aus dem Moskauer Underground. Und über allem hängt, und das finde ich sehr interessant, ein Rechteck aus Neonröhren, wie so ein kantiger Heiligenschein einerseits, aber es könnte auch so der Rahmen sein für ein großes schwarzes Loch drüber, also das Nichts eines leeren Himmels, so würde ich es mal deuten.
Sie haben ja schon das Stichwort Gott genannt, wir haben es im kleinen Ausschnitt auch schon gehört. Nun sind die Oberammergauer Passionsspiele vorbei, das heißt Stückel ist wieder ganz Intendant der Münchner Volksbühne. Diese Fokussierung auf Gott, wie verstehen Sie die?
Naja, es ist ein Stoff für Christian Stückel. Der ist, ich sag mal, ein katholisch geprägter Zweifler. Er ist ja sozusagen im Nebenberuf noch Spielleiter der Passionsspiele in Oberammergau. Ja, interessant ist, wie er den Vater Karamasow zum Beispiel zeichnet. Pascal Flick, der hat auch lange Haare wie die Söhne, aber dazu so ein Rauschebart, der ist eigentlich so phänotypisch der rauschebärtige Gottvater. Und nicht zufällig verhandelt der Dostojewski eben auch einen Vatermord und die Abschaffung Gottes in einem Roman. Und dieser Vater oder Gottvater bei Stückel ist er interessanterweise, aber gleichzeitig, er sieht eben aus der Vater wie ein Gott, aber er ist auch gleichzeitig schwerer Alkoholiker. Also statt vom Heiligen Geist wird er immer begleitet vom Geist aus der Schnapsflasche. Aber es ist eigentlich ganz egal, ob jetzt dieser Vater seine Autorität selber verspielt hat oder ob die Autorität eines Gottvaters angezweifelt wird. Im Prinzip geht es eben um diese Frage, wie eine Welt ohne Autoritäten, also im Sinne von moralischen Instanzen bestehen kann.
Was ist Ihr Fazit dieser auf 7 Figuren zusammengeschnurrten Inszenierung?
Es fällt etwas gemischt aus, sage ich jetzt mal. Es ist so ein bisschen ein Dilemma. Wir haben es gerade gesagt, ein langer Roman, stark verdichtet. Ich finde, Christian Stückel hat so einen wesentlichen Kern dieses Romans gut erfasst, den rausgeschält. Aber er musste natürlich ganz viel an äußerer Handlung einfach ja runterstrippen sozusagen. Und dann bleibt natürlich relativ viel Debatte, Diskussion, Disput übrig. Das ist manchmal ein bisschen unsinnlich. Er macht es dann wieder wett. Er arbeitet sehr schön mit Musik von Tom Wörndl, die das Ganze auch so spannungsmäßig auflädt. Und aber es fehlt vielleicht so der letzte sinnliche Kick. Aber die Schauspieler hauen sich auch emotional ziemlich stark rein. Also unterm Strich habe ich dann doch auch sehr gerne gesehen.
Christoph Leibold über die Brüder Karamasow. Die nächsten Vorstellungen im Münchner Volkstheater sind am 7. und 13. Dezember. Hier ist die Kultur vom Tag. Dieter Roth kam zwar in Hannover zur Welt, aber eigentlich war er durch und durch ein Schweizer. 1930 geboren, starb er 1998 in Basel. Ein knappes Vierteljahrhundert nach seinem Tod widmen die Phoenixhallen in Hamburg dem konkreten Poeten, Aktions- und Objektkünstler eine Werkschau mit dem schräg schönen Titel »Gepresst, gedrückt, gequetscht«. Annette Schneider hat in der Ausstellung auch Roths Stimme gehört.
Jetzt geht's schon los. Wir haben es schon, ja. Es läuft schon.
Dieter Roth liebte das Experimentieren. 1978 etwa ließ er im Atelier ein Tonband mitlaufen, während er mit Arnulf Rainer Misch- und Trennkunst produzierte. Das waren Bilder, die von dem einen begonnen und von dem anderen zu Ende geführt wurden.
In meinen Augen sieht es jetzt so aus. Wir füllen jetzt ein Band 45 Minuten und dann gehen wir sofort in die Plattenfirma.
Ja.
Und vielleicht machen wir 90 Minuten und haben ein Doppelalbum.
Spielereien, die Verarschung des bürgerlichen Kunstbetriebs und die Selbstinszenierung als Enfant terrible. Dieter Roth malte, zeichnete, schrieb, druckte, filmte, machte Musik mit Kollegen und ließ Grenzen nicht gelten. Auch nicht in der Grafik, wie jetzt ein Prachtbeispiel in der Ausstellung vorführt. Da hängt ein 5 Meter langes, schmales Stück Stoff hinter Glas, über das sich eine lange, braune, wurmartige Form zieht.
Das ist eine ausgewalzte Banane. Also er hat eine Reihe von Bananen auf ein Stück Leinen gelegt, das Ganze dann auf eine Druckerpresse gegeben und dann durch eine Walze gezogen, wie man sie eben zum Drucken von Radierungen normalerweise verwendet.
Sagt Dirk Dopke, der den Künstler noch persönlich kannte und der die Dieter Roth Foundation leitet. Gemeinsam mit der Kunstwissenschaftlerin Ina Jessen entwickelte er eine Ausstellung, die die Maßlosigkeit des Künstlers zu spiegeln scheint.
Wir zeigen über 1000 Arbeiten.
Über 1000 Arbeiten?
Die Stückzahl ist aber, sage ich mal, relativ. Dahinter steht eben ein ganz anderer Gedanke, nämlich der, dass Dieter Roth seit Anbeginn seines künstlerischen Schaffens, also als 15-, 16-Jähriger, beginnt, sich druckgrafisch auszudrücken. Also die Druckgrafik steht am Anfang seiner künstlerischen Laufbahn und begleitet ihn zeitlebens.
Auf 4 Etagen und in 16 Kapiteln geht es nun unter anderem um Landschaften, Selbstbildnisse und Blumenstillleben. Die gesellschaftlichen Probleme seiner Zeit interessierten Roth nicht, er arbeitete kunstimmanent. Er zerlegte aktuelle Kunstmoden, experimentierte mit Farbkopierern, schuf Serien, um Prozesse sichtbar zu machen. 60 Mal der gleiche Blumenstrauß, gemalt oder unscharf kopiert, 30 Mal Selbstbild als Frühlingskartoffel, Herbstkartoffel mit seinem Kahlkopf in immer anderen Farben. Kann man zeigen, muss man aber nicht. Seine Überdrehungen einzelner Kunstmoden dagegen wirken noch immer erhellend und vergnüglich. Beispiel: die Bilder der Op-Art, die in den 1960er Jahren mit ihren Spiralformen Bewegung suggerierten. Rot entwickelte Bilder, die sich wirklich bewegen lassen.
Das ist eine Oppositionshaltung, das ist eine Form von Antikunst oder antibürgerlicher, aber eben auch antiklassischer Attitüde. Also Roth ist jemand, der schon in den frühesten Jahren eigentlich versucht, innerhalb der Gattung sich zu behaupten, sagen wir mal, und von vornherein auch eine Position draufzusetzen, eben das Ganze wieder etwas aufzulösen.
Auf abgehobenes Gerede über Literatur reagierte Roth mit deren Einverleibung als geistige Nahrung. Provokativ zerhäckselte er die gesammelten Werke von Hegel und presste sie in Wurstform. Legendär. In der Ausstellung hängt die neue Revue als Wurst und alle seien, betont Kuratorin Ina Jessen,
mit einem wirklichen Wurstrezept gearbeitet. Das heißt, es kommen tierische Fette dazu und es kommen Gewürze dazu. Das Ganze wird dann in einen Naturdarm gegeben und wirklich zu Wurst verarbeitet.
Diese Lebensmittelarbeiten sind bis heute ziemlich genial. Eine Scheibe Wurst als Sonnenuntergang, Hack mit Fliegen und Maden im Verwesungsstadium. Dieter Roth machte als erster Zersetzung und Zerfall in der Kunst sicht- und riechbar, raubte ihr damit ihren vermeintlichen Ewigkeitscharakter. Oder er ging der Gattung der Porträtbüste an den Kragen, mit der, aus Bronze oder Marmor, wichtigen Männern ein Denkmal für die Ewigkeit gesetzt wurde. Einige Bilder und Collagen zeigen seine eigene Büste, an der Vögel picken.
Er verwendet Schokolade oder Schokolade in Kombination mit Vogelfutter. Und das ganze Werk, also Portrait of the Artist as Vogelfutterbüste, ist auf den Verfall hin und aufs Aufgefressenwerden eigentlich hin konzipiert. Das heißt, es ist einerseits natürlich die Verarbeitung des Selbst, aber es ist auch eine kritische Reflexion dieser Gattung.
So wie die Vögel an der Schokoladenbüste picken, sollte man sich aus der gewaltigen Ansammlung von über 1000 Arbeiten herauspicken, was einen interessiert. Die Lebensmittelarbeiten versprechen dabei ein besonders inhaltsreiches Vergnügen.
Dieter Roth, gepresst, gedrückt, gequetscht. Die Ausstellung ist bis zum 19. März in den Hamburger Phoenixhallen zu sehen, die zu den Deichtorhallen gehören. Und jetzt in der Kultur vom Tag die niegelnagelneue Kulturpresseschau von Klaus Bukatzky.
Wer bin ich? Fragt Jasmin Shakiri sich selbst. Eine gebürtige Berlinerin, die Tochter iranischer Eltern, das lustige Mädchen mit dem Hang zur Melancholie, antwortet die Musikerin und Schauspielerin in einem berührenden Beitrag für die Süddeutsche Zeitung. Immer für einen Witz zu haben, und unter jedem Witz liegt Traurigkeit. Und wer als Kind erlebte, wie die Eltern aus der deutschen Ferne weinend beobachten mussten, was die islamistischen Fundamentalisten aus ihrem Heimatland Iran machten, der sieht natürlich mit einem ganz eigenen Blick auf das Teheraner Regime unserer Tage. Bisher sind hunderte Menschen bei den Protesten gestorben, darunter etliche Kinder. 18.000 Frauen und Männer wurden seit Ende September verhaftet und Tausenden von ihnen droht die Hinrichtung. Trotz all dieser Grausamkeiten riskieren sie weiterhin tagtäglich ihr Leben für das, was wir hier als selbstverständlich erachten, ihre Freiheit. Und die Freiheit kennt ja verschiedene Ausdrucksformen. Als Jasmin Shakiri im Sommer 1979 in Berlin geboren wurde, belebte dort eine politische Bewegung die Straßen und besetzte leerstehende Häuser. Der Anarchismus, der aber nicht mit Anarchie gleichgesetzt werden darf. Anarchie ist ein regelloser Zustand, den sich meist die Gierigen und Bösen zunutze machen, klärt uns die Schriftstellerin Eva Demski auf. Anarchismus hingegen ist die Überwindung dieses Zustands, aber ohne Macht, also nicht von oben nach unten gedacht. Er will immer wieder neu erfunden, erprobt, verworfen werden. Seit 50 Jahren ist das ein Thema für Eva Demski und nun hat sie das Buch »Mein anarchistisches Album« veröffentlicht und erzählt im Interview mit der Süddeutschen, wie sich ihr eigener Anarchismus so äußert. Ich lasse mir ungern sagen, was ich zu denken habe und bin nicht leicht handelbar, was manchmal ein bisschen blöd ist. Ich war neulich für eine Untersuchung im Krankenhaus und allein der Ton, der da herrscht, hat dazu geführt, dass sich mir sämtliche Stacheln aufgestellt haben. Außerdem habe ich große Probleme bei Veranstaltungen wie der Buchmesse, wo die Leute ihr Ego spazieren führen. Nicht so richtig anarchistisch, aber doch recht ego-chaotisch ging es ja vor Monaten im Deutschen Literatenbund Penn zu, worauf sich ein eigener Penn Berlin gegründet hat. Jünger, weiblicher, migrantischer, wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung das Gründungsmitglied Eva Menasse wiedergibt. Nun hatte er seinen ersten Kongress in Kreuzberg, der alten Heimat der Berliner Anarchos, und hat sich bei seiner ersten Werkstattbegehung von einer engagierten und anregend diskussionsfreudigen Seite gezeigt, wie Katharina Teutsch für die Frankfurter Allgemeine beobachtet hat. In Deutschland lebende Intellektuelle aller Herkünfte, Hautfarben, Geschlechter, Alter und Stilrichtungen konnten sich in der Berliner Subkultur und auf dem Boden ihrer autobiografischen Tatsachen, die oft mit Migration zu tun haben, begegnen. Für die Süddeutsche muss der neue Verein noch viel lernen. Aber immerhin lobt sie, dass er inzwischen mehr als 500 Mitglieder hat. Jünger, weiblicher, migrantischer und glamouröser, als es der alte Penn wahrscheinlich je war, so Sonja Zekri. Penn Berlin war die meistbeachtete kulturelle Neugründung der letzten Zeit, was damit zu tun haben mochte, dass die Mitgliedschaft energisch durch Publizisten mit vitalen Social-Media-Accounts erweitert wurde. Und anarchistischer als da kann es gar nicht zugehen.
Die Kulturpresseschau von und mit Klaus Pukatzki. Das war Fazit mit Gabi Wuttke.